Herzlich willkommen beim Fehbayer Sportstech Podcast, dem Podcast mit und für Trainer im Spitzensport. Hier führen wir Gespräche mit dem Team hinter dem Team, Experten sowie Herstellern relevanter Sporttechnologien, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und vor allem Wissen zu teilen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 82. Podcast von Fehbayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Oliver Caruso, leitender Landestrainer beim Baden-Württembergischen Gewichtheberverband. Oliver befindet sich gerade zu Hause in Schwarzach. Lieber Oliver, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Gut, also ich freue mich auf diesen Podcast und wie gesagt, Training läuft bei uns auch gut mit den Athleten. Also eigentlich passt eigentlich alles. Ich hatte einen guten Juniorensportler diese Woche in Ankara beim Wettkampf mit Bestleistung 7 Kilo. Nico ist in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften in Kolumbien. Also die Stimmung ist gut Ende des Jahres. Die Voraussetzungen sind gut und wie gesagt, es passt eigentlich alles.
Schön. Ist ja in diesen Zeiten nicht immer selbstverständlich. Insofern umso schöner, wenn es dann so ist. Genau, ich habe dich eingeladen. Du bist ja nicht nur, du bekleidest ja nicht nur die Rolle des Landestrainers, sondern du hast eine Vergangenheit als Bundestrainer. Du hast aktuell auch noch eine Rolle als Vereinsinhaber. Insofern tut sich, glaube ich, heute ein breites Spektrum zum Thema Gewichtheben in Deutschland auf. Und vielleicht fangen wir hier auch an der Stelle zumindest mal für die Zuhörer, die sich mit dem Thema Gewichtheben bis jetzt noch nicht so auseinandergesetzt haben, erstmal wirklich damit an, einen Überblick zu verschaffen, welche Disziplinen es im olympischen Bereich im Gewichtheben gibt, dass du dir einmal ganz kurz vorstellst.
Also ich versuche sie ganz einfach zu erklären. Also wir haben zwei Disziplinen für den Wettkampf. Beim olympischen Gewichtheben wird der Zweikampf zusammen addiert von Reisen und Stoßen. Bei Welt-Europameisterschaften gibt es Einzelmedaillen, bei Olympia immer die Zweikampfmedaille. Reisen, die erste Disziplin, ist die technisch schwierige Disziplin, weil man muss mit einem Zug das Gewicht auf die Hochstrecke bringen, also hinter den Kopf bringen, da dabei idealerweise in eine tiefe Hockposition springen. Und man kann das Gewicht nirgendwo zwischendrin parken, sozusagen, wie beim Umsetzen und Ausstoßen. Deswegen ist es wichtig, dass man das Gewicht mit einem stabilen, geraden Rücken anhebt vom Boden, eine Parallelverschiebung macht. Parallelverschiebung heißt bei uns, dass der Kniewinkel und Hüftwinkel gleichzeitig öffnen. Der Rücken hält bloß. Wir ziehen das Gewicht sehr nah am Körper. Gruppieren es dann um, das heißt, wir springen dann dabei in die Hocke und dabei wird das Gewicht etwas hinter dem Kopf fixiert, das ist der Körperschwerpunkt. Und wenn ich das in einer tiefen Hockposition fixieren kann und aufstehen kann, habe ich eigentlich sozusagen die beste Technik, um einen sehr guten Reißversuch zu machen. Die zweite Disziplin ist Umsetzen, Stoßen. Das sagt schon, es sind zwei Disziplinen. Die erste Disziplin ist auch, man hebt das Gewicht in einem engen Griff vom Boden weg. Der Reißgriff ist ein breiter Griff. In einem engen Griff muss ich das Gewicht auch wieder nah am Körper ziehen, auch idealerweise Kniewinkel, Hüftwinkel gleichzeitig öffnen. Dann gruppiert man das Gewicht um, springt dabei in die Hocke und das Gewicht wird auf den Schultern abgefangen. Auch idealerweise tiefe Hocke, wirklich sehr tiefe Hocke. Wir stehen dann auf und danach kommt es sozusagen zu unserem Ausstoß. Da gibt es eigentlich zwei Disziplinen. Ich würde mal sagen, zu 95% ist es der Ausfallschritt, wo ein Fuß sozusagen eine Fußlänge nach vorne geht, der hintere zwei Fußlängen nach hinten. Also so wie beim Skisprung, was wir das kennen, diese Telemark-Landung, ist es der Ausfallschritt im Gewichtheben. Oder wer das nicht kann, gibt es diesen Standstoß. Man sieht es auch bei den Chinesen oder auch bei absoluten Spezialisten, früher bei den Griechen oder auch mal bei den Aserbaidschanern hat man es schon gesehen, die wirklich dann im Standstoß von Hüftbreite in Schulterbreite eigentlich ein bisschen springen und das Gewicht auch hinter dem Kopf abfangen. Das ist einfach erklärt, wie gesagt, ganz ja, einfach, super. Ohne groß mit Tafeln, sondern nur mit Worten, dass es wirklich auch vielleicht der gar kein Gewicht hin kennt, ein bisschen versteht mit den Worten.
Ja, super. Ich finde, du hast das sehr anschaulich und vor allem ganz schön im Schnelldurchlauf erklärt. Super. Das ist ja klar, wie bei den vielen anderen Sportarten oder eigentlich bei allen Sportarten, es ist eine komplexe Bewegungs- oder ein komplexer Bewegungsablauf, der geübt werden muss, der aber auch schon ganz viel voraussetzt, der natürlich auch hier und da eine gewisse Beweglichkeit auf den Gelenkachsen voraussetzt, der natürlich auch, ich sag mal, eine Grundkraft voraussetzt, damit man überhaupt in das Erlernen dieser Bewegungsabläufe hineingelangt, sage ich mal. Wie führt ihr die Athleten dementsprechend an diese Bewegungsabläufe heran und wie viel Zeit braucht es ungefähr dafür?
Also umso früher, umso besser. Ne? Es gibt so einen alten Spruch, was Hänse nicht kann, lernt der Hans. Ne? Das ist auch im Gewichtheben so. So ein bisschen. Und wir sind eigentlich froh drum, wenn wir Kinder schon früh bekommen. Das heißt, wir reden hier von frühem und späten Schulkindalter. Das ist der Altersbereich 7 bis 10 oder 10 bis 13. Ja? In diesem Bereich sollten Kinder anfangen, die Abläufe zu trainieren. Da geht es nicht um Maximalkraft, da geht es wirklich um Abläufe. Da lernt man auch Fahrradfahren schneller. Alles lernt man schneller in der Zeit.
Ja.
Und das ist ein ganz großer Vorteil. 7 bis 10, ja, sag mal gut, ich würde vielleicht 8 bis 10, aber wie gesagt, da geht es um Schulranzengewichte. Ja, auch ein 7-Jähriger geht in die Schule, hat einen Schulranzen auf dem Rücken. Und wenn man nur so einen Schulranzen nimmt und stellt die auf die Waage, hat man schnell 8 Kilo, 7 Kilo drauf. Und mit den Lasten arbeiten wir auch mit Kindern. Und der Vorteil im Gewichtheben ist immer, wir haben links und rechts immer das Gleiche drauf. Wir haben keine Einseitigkeiten. Und gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie schon gerade Rücken, stabilen Rücken haben. Und da lernen die Kinder das am besten. Das ist eine sensible Phase, da ist einfach die Schnelligkeit, die Beweglichkeit und die Koordination. Ist es eigentlich sozusagen die beste Phase, um das zu lernen. Und deswegen wollen wir auch schon viel mit Schulen arbeiten, wir da viel zusammen, dass die Kinder das ganz, ganz, ganz früh lernen. Und wenn die Technik mal sitzt, ja, und die Abläufe drin sind, dann kann man sagen, nach 13, 14, 15, dass wir dann auch mit der Belastung steigern, mit der Belastung anfangen. Und dann brauche ich ungefähr schon 10, 12 Jahre, bis ich in die Weltspitze komme. Es ist nicht nur so beim Skisprung oder beim Turnen, wo Kinder gewinnen können. Im Gewichtheben brauchst du Kilogramm über Jahre, die du erarbeiten musst. Ja? Und wenn du dann halt wirklich deine 40, 50 Kilo Zweikampfleistung in diesem, sagen wir, in der Pubertät dann zulegen kannst, und dann bist du mit 18, 19, 20 in der Weltspitze angekommen. Zumindest angekommen. Und dann hast du 10 Jahre Zeit, das auszuprägen und dann in der Welt ganz, ganz nach vorne zu kommen. Und das muss das Ziel eigentlich sein. Frühzeitig lernen. Und deswegen bin ich so ein bisschen auch manchmal mit den Quereinsteigern, was so ein großes Thema gerade ist. Man muss vorsichtig sein. Frauen haben vor allem eher Möglichkeiten, die aus dem CrossFit kommen, als Quereinsteiger zu uns zu kommen. Im Männerbereich sehe ich da keine Chance oder wenig Chancen. Deswegen wäre mir es lieber, wir würden Kinder, Jugendliche finden, die richtig technisch auszubilden, stabil auszubilden, so wie das mit Nico Müller auch passiert ist und mit mir selber auch. Also es sind aktive Beispiele, die wirklich dann auch ganz nach oben gekommen sind. Und so wäre das idealerweise das Beste fürs Gewichtheben.
Zwei Themen, die ich an der Stelle gerne ansprechen würde. Das eine ist Thema Beweglichkeit. Ich habe das ja eben schon, also ich kenne es selber noch aus dem CrossFit. Du brauchst ja beim Umsetzen, Stoßen, brauchst ja schon eine gewisse Beweglichkeit in den Handgelenken, um überhaupt das Gewicht auf der Schulter abzulegen, geschweige denn eben im Sprunggelenk, im Hüft- und Kniegelenk, um überhaupt, jetzt allgemein gesprochen, in die tiefe Kniebeuge zu kommen. Beobachtet man ja immer bei Kleinkindern, dass die da diese vollen Bewegungsumfänge haben. Ist das nichtsdestotrotz etwas, was in der Gesellschaft aufgrund der ja zumindest mal im Moment und hoffentlich bald wieder rückläufigen Tendenz, dass wir uns weniger bewegen, schon auch etwas, was ihr beim Nachwuchs beobachtet, dass es da stärkere Bewegungseinschränkungen gibt, als es das vielleicht noch vor 50 Jahren gab bei solchen Grundbewegungen?
Absolut, absolut. Also Corona hat das Ganze noch verstärkt natürlich. Ja. Aber auch vor Corona, muss man sagen, war es schon ein großes Problem. Problem sind halt auch, die Kinder haben einen riesen Nutzen von Fernseher zum Beispiel zu Hause. Es gibt ja unzählige Programme. Wenn ich an meine Zeit denke, da gab es 3 Fernsehprogramme, die sind aber ab 18 Uhr erst gekommen, sozusagen, ja, da hast du Zeit gehabt. Und Kinder spielen nicht mehr so auf der Straße, wie früher das waren. Das Problem ist der Ganztagsschulbetrieb. Ich glaube, das ist alles für die Kinder, die mit, sicherlich ist das super, die kriegen ihr Mittagessen da in der Schule, kommen dann um 4:30, 5 heim, aber haben sie dann noch Lust, in den Verein zu gehen? Ja? Dieses ganze Problem der Ganztagsschulen. G8 ist so ein ganzes Thema, Gymnasium, 8 Jahre, das durchzupowern in einer kurzen Zeit mit viel Druck, da finden wir gar keine Talente mehr aus dem Gymnasium, muss ich sagen. Und wenn man dann den Ganztagbetrieb sieht und dann die Kinder abends, da sehe ich massiv Probleme. Das ist ein gesellschaftliches Problem, ja, ein politisches Problem auch, das wir in den Verein nicht lösen können. Aber uns fehlt der Nachwuchs, ja, und die Kinder haben auch nicht die Zeit mehr, vielleicht auf die Straße zu gehen, wie wir das gemacht haben. Und deswegen müssen wir das in den Verein eigentlich im Ganztag machen. Das ist die Schwierigkeit, weil Vereine werden ehrenamtlich geführt, nicht mit Hauptamtlichkeit, die nicht vormittags oder früh nachmittags das Training machen können. Glücklicherweise habe ich die Möglichkeit, im Kraftwerk mit meinem hauptamtlichen Personal das zu machen. Wir trainieren auch mit ungefähr 250 Kindern bei uns im Schulgebiet. Über und die kriegen auch Schulnoten noch bei uns. Also die haben da natürlich was geschaffen, was besser sein muss in anderen Vereinen und in Deutschland in allen Vereinen. Ich rede nicht nur von Gewichtheben, aber mit der Problematik kämpfen wir und wir merken natürlich auch, dass so die Grundausbildung, athletische Grundausbildung der Kinder nicht mehr da ist. Und das können wir halt im Gewichtheben und mit CrossFit zusammen, ich nenne mal als Basis Kraftausbildung, ist das die beste Sportart, was man machen kann. Es gibt keine Fitnessgeräte für Kinder. Aber es gibt Langhanteln für Kinder, wo wir gerade diese Beweglichkeit, was du sagst, tiefe Hocke, Reißkniebeugen. Ich bin mit dem Kultusministerium im Gespräch, dass wir wirklich die Reißkniebeuge im Jugendtrainiert für Olympia in das Programm mit reinbringen. Wenn Kinder eine tiefe Reißkniebeuge können, dann sind sie schon beweglich. Ja? Und das können Kinder schnell lernen, auch Jugendliche. Wenn man älter wird, wird es schwieriger, aber auch das geht. Ja, wir haben da Möglichkeiten und ich sehe das auch mal bei Ausbildungslehrgängen, die wir machen. Aber wie gesagt, Gewichtheben braucht nicht mal Gymnastik tun, also nichts machen. Allein wenn du mit der Langhantel trainierst, hast du genug Beweglichkeit. Und wir können mit Kindern halt das Ideal schon trainieren, ja, und das wird ein Leben lang erhalten bleiben.
Ja, ja, spannend. Also genau, ich sitze hier in Berlin, hier gibt es auch wirklich tolle Angebote schon für Kinder, gerade im CrossFit Kids. Kann man, sollte man sie für seine eigenen Kinder in Anspruch nehmen. Das andere Ende ist aber auch, was ein Phänomen der letzten 10, 15 Jahre ist ja CrossFit. Durch CrossFit, ich wage mal zu behaupten als Außenstehende, dass CrossFit, glaube ich, auch dem olympischen Gewichtheben hilft. Das, was du ja gerade gesagt hast, im Frauenbereich, da viel Zulauf auch teilweise wohl ist. Wie kommt das aber, dass im CrossFit, ich kenne jetzt keine statistisch erhobenen Zahlen, aber der Eindruck drängt sich ja beim CrossFit ganz stark auf, dass die besten CrossFit-Athleten eigentlich oberhalb der 30 sind. Also ein ungewöhnliches Alter eigentlich für einen Spitzensport, um Bestleistung abzurufen. Gibst du mir da recht? Und wenn ja, warum ist das so?
Gut, CrossFit gibt es auch nicht so ewig schon in Deutschland. Also es gibt seit die Boxen, glaube ich, die ersten haben so 2006, 2007 aufgemacht, glaube ich. Ja. Das muss sich wachsen. Kinder-CrossFit ist gar nicht so verbreitet, ja. Und dann fangen die halt relativ spät an. Ja, es ist halt da irgendwo ein Kommerz, es geht um Geld bei CrossFit. Man muss ja überall bezahlen, ob das die Lizenz ist, ob jedes Jahr, den man bezahlen muss, oder für eine Trainerlizenz. Und mit Kindern lässt sich nie Geld verdienen, also wird ganz klar im oberen Bereich angesetzt, ja. Und deswegen fehlen uns vielleicht auch die Jungsportler auf den CrossFit Kids. Und wie gesagt, wir müssen unterscheiden. Wir sind eine anaerob alaktazierte Sportart, ja, Gewichtheben. Das heißt Maximalkrafttraining, reines Maximalkrafttraining, und CrossFit ist halt der Ausdauerbereich auch noch groß dabei. Ja. Zusammen das machen und dann in die Spitze kommen im Gewichtheben, chancenlos. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich nicht. Also man muss sich spezialisieren. Wir müssen dran denken, Olympia ist reduziert worden. 60 Teilnehmer Männer, 60 Teilnehmer Frauen in 5 Gewichtsklassen. Das heißt, pro Gewichtsklasse noch 12 Athleten. Dann brauchen wir eine Top-Ausbildung. Top-Athleten. Und da kannst du nicht parallel fahren, CrossFit und Gewichtheben. Glaube ich nicht. Wird nicht funktionieren. Geht nicht. Also müssen wir uns spezialisieren. Wenn wir merken, in CrossFit, wir haben da ein Talent, eine Person mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und wir sehen das einfach, ob er schnellkräftig, ob er Maximalkraft entwickeln kann, ob er belastungsverträglich ist. Und dann müssen wir mit CrossFit zusammenarbeiten. Deswegen mache ich auch ganz viel mit CrossFit zusammen, auch Ausbildung zusammen. Ich helfe denen auch und bin schon ganz früh, habe ich selber die Level 1 Lizenz gemacht in Nürnberg. Ich war mit der erste Gewichtheber, der so eine Lizenz gemacht hat, habe auch eine CrossFit-Box eröffnet. Und wir machen das gemeinsam, ja. Und mit gemeinsam macht es einen Riesenspaß, muss ich sagen. Wir haben, wie gesagt, unsere Kinder gehen alle in die Box, ja. Da werden die ausgebildet, allgemein ausgebildet. Aber ich sage euch, wenn ich einer sehe, dann hole ich mir rüber, dann ziehe ich mir in meinen Raum und dann mache ich mit dem Gewichtheben. Also ich nutze die Box schon so ein bisschen auch, um Talente zu sichten, Talente zu erkennen. Und dann, wenn ich mal in den Schulen zusammenarbeitet, nur ich kriege ganz viele Anfragen von Schulen. Ich könnte jeden Tag in der Schule arbeiten, rund um die Uhr eigentlich, muss ich sagen. Die Schulen freuen sich, wenn wir kommen, oder die kommen zu uns. Und da ist der Bedarf unheimlich groß. Und wir müssen wirklich in der Zukunft unheimlich viel machen im Nachwuchsbereich, weil der Zustand kommt. Die Haltungsschwächen sind da von den Kindern, auch wenn sie stundenlang mit dem Handy spielen, am Computer sitzen. Mhm. Wir sehen hier ganz klar Haltungsschwächen, krummer Rücken, ja, und das wird irgendwann ein Haltungsschaden sein. Und dann haben wir richtig Probleme. Und ich glaube, dass das Langhanteltraining, gerade weil wir wissen, es gibt keine Fitnessgeräte, in Zukunft aus dem Gesundheitsaspekt her, für die Krankenkassen, für alles, für das Gesundheitssystem in Deutschland, eigentlich eine große Rolle spielen müssen. Wir stehen nur so mit einer Randsport am Rand, aber ich glaube, wir sind noch gar nicht so richtig erkannt worden von vielen. Ja? CrossFit hat es erkannt, es geht hier nicht um Hochleistung auch. Mir geht es hier Langhanteltraining, ich sage jetzt nicht Gewichtheben, Langhanteltraining im Gesundheitsbereich. Ja? Ja. Und wer dann möchte, hat immer noch die Möglichkeit, dann auch das noch mehr zu machen, höher zu trainieren und letztendlich auch mit ganz kleinem Geld, muss man sagen, ja, in die Weltspitze zu kommen. Viele Sportarten sind elitär, kostet viel Geld, muss man viel Geld mitbringen, geht man mal auf den Golfplatz, geht man mal in den Golfclub und muss man was bezahlen. Oder zum Tennis, man braucht Einzelstunden. Gewichtheben ist wirklich, du brauchst ein paar Schuhe, du brauchst einen Trainingsraum und es kann losgehen.
Jetzt hast du wirklich eine Lanze gebrochen fürs Langhanteltraining, was ja auch gut und richtig so ist. Ich glaube auch, dass das einfach, also das hat mich jetzt total im positiven Sinne gewundert, dass das wohl auch so proaktiv von den Schulen eingefordert wird, weil ich glaube, dass das eine Sportart ist, die viele gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, vielleicht auch sogar in irgendeiner Form verpönt ist. Wobei ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja mittlerweile mehr als bewiesen, dass es der Verletzungsprävention dient und der Gesundhaltung. Und insofern ist da, glaube ich, wirklich auch eine positive Entwicklung in Deutschland zu verzeichnen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Training selber eintauchen, wie gesagt, du hast ja so ein bisschen verschiedene Hüte an, da gehen wir jetzt gleich eh nochmal ein. Ich würde aber gerne auch nochmal kurz bei der Disziplin, bei dem Sport selber bleiben. Stichwort Progression, was natürlich bei euch, vorausgesetzt die Bewegungsabläufe funktionieren, sauber, dann das vordergründige Thema ist. Da gibt es immer wieder Plateaus, beziehungsweise ins Personal Best zu brechen. Wie strukturiert ihr das? Welche Entwicklungen sind in welchen Zeiträumen realistisch, was die Gewichtsprogression betrifft?
Also was ich vorhin schon angesprochen habe, natürlich, wenn ich in der Pubertät bin, habe ich viel mehr kann ich viel mehr Gewicht zulegen. Wir reden hier so von 50 Kilo bei den Männern, im Zweikampf bei den Frauen vielleicht 30 Kilo. Später wird es natürlich weniger. Es ist eine Steuerung über den Makrozyklus, die wir machen. Wir bereiten meistens immer im Männer-Frauen-Bereich in der Nationalmannschaft, wenn es Richtung Olympia geht, zwei Zyklen vor. Im Frühjahr eine Europameisterschaft, im Spätjahr die WM oder EM und Olympia. Über, würde ich mal sagen, so 18, 20, 24 Wochen. Das muss man immer schauen, wann Wettkämpfe sind. Im Nachwuchsbereich bei den Kindern, Jugendlichen sind es eine Vierfachperiodisierung mit so maximal 12 bis 14 Wochen. Ja, würde ich sagen, 3- bis 4-fach-Periodisierung. Und dann ist es halt wichtig, dass man in dieser Zeit über Aufbauwettkämpfe, Zielwettkämpfe ansteuert. Beim Gewichtheben ist es noch so, wenn ich diesen Zielwettkampf erreicht habe, dann kann ich meine maximale Leistung ein-, zweimal abfordern. Und dann muss ich eigentlich wieder eine Pause machen und neu anfangen. Das kennen wir natürlich anders wie beim Skisprung, wenn wir jetzt die Vier-Schanzentournee nehmen.
Was, ganz kurz mal einhaken, Pause, von welcher Dauer redest du da?
Man kann dann auch sagen, dass die Kinder zum Beispiel, wenn wir von 12, 14 Wochen sprechen, auch mal eine Woche, 14 Tage in Urlaub gehen können, ja, und dann wieder anfangen. Das ist eine Pause. Ja. Länger ist es halt echt schwierig, dann rauszukommen. Ja, und dann muss man wieder einsteigen. So. Im Männerbereich kann es dann auch sein, eine Pause von manchmal 3, 4 Wochen, aber dann fängt er schon wieder an, eine Art Übergangstraining zu machen, zum Beispiel, wenn eine kleine Verletzung vorliegen sollte, die auszukurieren in dieser Zeit, daran arbeiten, Disbalancen auszugleichen und diese Pause auch ein bisschen nutzen, um nicht zum einen zum Regenerieren, aber auch Disbalancen auszugleichen. Und wie gesagt, wir reden hier von einer Vierfachperiodisierung maximal bei Kindern und einer maximal Zweifachperiodisierung bei Männern. Und beim Skisprung, was ich gerade gesagt habe, da kann ich schon mal in 10 Tagen 4-mal springen. Ja, das ist im Gewichtheben nicht möglich. Oder es gibt englische Fußballwochen. Die können in einer Woche 2-mal ein Fußballspiel machen und nächste Woche können sie wieder spielen, Bundesliga. Und ich glaube, das ist auch der Nachteil im Gewichtheben, dass du nicht ständig präsent in der Presse bist, im Fernsehen bist und nicht jede Woche zu sehen bist. Und wenn ich zu dir sage, Vorbereitung früher, Spätjahr, dann kommt mal was vielleicht irgendwo und dann verschwindet der Gewichtheber wieder in die Einsamkeit, in seinen Trainingsraum, 20 Wochen, 18 Wochen und muss wieder einen Wettkampf vorbereiten. Und das ist der große Nachteil im Gewichtheben, diesen Spielsportarten oder den anderen Sportarten gegenüber, die öfters Hochleistung zeigen können. Und da ist die Zyklusierung, die Trainingsplanung unheimlich wichtig. Und ich glaube, das kriegen wir gut hin und das kriegen wir auch in Schwarzach sehr gut hin und auch viele andere, dass wir einfach diese Athleten perfekt steuern. Und viele Trainer wissen auch, Leistung vorzubereiten. Aber ich glaube, viele Trainer wissen nicht, zu erholen. Und wie man regenerieren muss. Und da werden die meisten Fehler gemacht. Dann muss man auch wirklich ein bisschen Erfahrung haben und damit der Athlet auch lange nicht verletzt ist. Ja, wenn ich jetzt gerade wieder Beispiel unseren Top-Athleten, den besten deutschen Gewichtheber, den wir momentan haben, der bei Olympia das beste Ergebnis gemacht mit dem 7. Platz in Tokio letztes Jahr, der Nico, der bei mir trainiert, der macht dann auch wirklich Pause, regeneriert und zielgerichtet auch die Aufbauwettkämpfe. Und er war jetzt in den 6 Jahren, wenn ich jetzt seit Rio Olympia mal rechne, nicht verletzt, hat keine Verletzung gehabt. Er ist wirklich 6 Jahre durchgekommen und ich sage mal so, ein gesunder Athlet, ja, kann trainieren. Wer trainiert, macht Leistung und wer Leistung macht am Schluss, der hat Erfolg. Und das zeigt sich endlich, dass wir gesund bleiben müssen. Leistung produzieren, Hochleistung produzieren, optimale Trainingssteuerung, Zyklusierung, ja, was du gesagt hast auch. Und wenn man das richtig steuert, dann steht eigentlich dem Erfolg nichts mehr wegen. Bei CrossFit sehe ich das manchmal zu arg. Die ballern ständig, da fehlt mir die Zyklisierung, die machen immer Anschlag. Und ich sehe auch, ich kriege auch die Probleme der Athleten mit, ja, weil einfach ein gesunder Aufbau fehlt, Grundlagentraining, Aufbautraining, ausbaufähiges Leistungsausprägungstraining heißt es bei uns. Und das muss man steuern. Und da muss man auch auf den Wettkampf verzichten. Und mir kommt es manchmal so vor, wenn man gerade CrossFit nennen, die wollen alles mitnehmen, immer 100%. Und ich glaube, dass das total schief geht.
Da gibt es sicherlich einige gute Beispiele, die aber eben auch nur deswegen im CrossFit so erfolgreich sind, weil sie genau das, was du gerade gesagt hast, beherzigen. Vielleicht noch abschließend zu dem Themenblock. Du sagst ja auch, du sichtest ja auch viel Talent. Was macht am Ende dann einen guten Gewichtheber aus, beziehungsweise jemanden, wenn du gerade sagst, in frühen Jahren sichtest du schon Talent? Worauf achtest du, woran erkennst du da einen guten Gewichtheber mit viel Potenzial?
Also wenn ich ganz früh schon dran bin, mit frühen Schulkindalter, 8, 9, 10, dann lasse ich die meisten sprinten, rennen. Weil ich kenne es aus meiner Zeit, ich war immer bei 50 Meter der Schnellste und bei 800 Meter bin ich nicht ins Ziel gekommen. Also ich habe einfach von Geburt aus einfach schon eine Muskelfaserstruktur, eine Fast-Twitch-Faser, irgendwo ist es angeboren, das muss man auch dazu sagen, man braucht ein bisschen auch was in die Wiege gelegt bekommen, das war bei mir so. Und dann gucke ich, ist er schnellkräftig. Ja? Später muss ich natürlich schauen, kann er Maximalkraft entwickeln, aber er muss erstmal schnell sein. Er muss sozusagen auch die Technik gut erlernen können, er muss Aufnahmefähigkeit zeigen, also Konzentrationsfähigkeit. Ja? Und er muss letztendlich auch eine starke Psyche haben. Ja? Man muss einfach wissen, wenn ich auf die Bühne gehe und ich habe hier schwere Lasten liegen, dann muss ich bereit sein. Ich bin alleine, ich bin nicht in einer Spielsportart, ich kann nicht irgendwo dem Gegner was abgeben. Ich stehe alleine auf so einer Bühne, ich brauche eine starke Psyche. Aber das kann man trainieren. Und das kriegt man auch im Gewichtheben beigebracht, Selbstvertrauen zu bekommen, allein durch die Körperhaltung, weil man immer aufrecht geht. Ein Gewichtheber geht immer ein bisschen arrogant auch, weil er halt einfach immer stabiler Rücken braucht. Und das Selbstbewusstsein kriegen die Athleten bei uns fürs ganze Leben. Und wenn er das hat und die Belastungsverträglichkeit mit Konzentrationsfähigkeit, Schnellkraft, Technik und Psyche, dann haben wir einen Top-Athleten. Und da achte ich drauf, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind oder da sind.
Ja, super. Spannender Einblick. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen auf deinen Verein schauen. Also ich habe das ja schon anmoderiert, dass du so verschiedene Hüte auf hast. Du hast du hast einen Verein gegründet, aufgebaut im Bereich Gewichtheben. Was waren da deine hauptsächlichen Beweggründe dafür und was macht vielleicht auch dein Verein so besonders?
Also gut, ich bin ja selbst im Verein groß geworden, ja, und habe natürlich auch durch das Gewichtheben, durch den Verein meine berufliche Entwicklung eigentlich genommen und auch meine Zukunft gestaltet. Ne? Und wie gesagt, zu Elternhaus war einfach nicht die Möglichkeiten da, in einen größeren Verein zu gehen oder weiter weg, weil meine Eltern kein Auto hatten. Also wir konnten auch nirgendwo hinfahren und ich musste in den Ort gehen, wo ein Verein ist. Und das wollte ich auch zurückgeben. Ja? Und ich muss sagen, dass ich als Bundestrainer noch, ich habe ja dann auch war Jugendbundestrainer, war Männer-Frauen-Bundestrainer bis 2016, habe die Olympiamannschaft mitbetreut bis 21 in Tokio und merke einfach, dass uns der Nachwuchs fehlt. Und ich bin halt der Meinung, dass mit die besten Trainern auch im Nachwuchs gebraucht werden. Und dann kam halt der Entschluss, weil viele, wenn du ganz oben stehst als Bundestrainer, dann vergisst du so ein bisschen manchmal, was brauchen wir denn ganz, ganz, ganz unten. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, mit diesem Verein, da kriege ich das richtig mit und dann weiß ich auch die Probleme, was die Vereine haben. Um was die kämpfen und wo die Probleme eigentlich liegen. Und da habe ich den Verein schon gegründet und dann haben wir ausgebaut. In der Zeit natürlich nach dem Bundestrainer mit dem Landesverband zusammen als Stützpunkt, Landesstützpunkt, mit Ausbildungsstützpunkt. Und da lerne ich unheimlich viel. Ich lerne jeden Tag. Und das macht mir einen Riesenspaß, Kindern das beizubringen. Ja, wie gesagt, ich habe auch Menschen mit Handicap, geistig behinderte Menschen, die Gewichtheben machen. Wir haben auch ältere Menschen, die dort in dem Verein Gewichtheben machen, bis 90 Jahre, die Langhanteltraining machen. Da bin ich einfach drauf gekommen, weil ich mal bei Wetten, dass, bei Gottschalk, wurde ich mal rausgefordert, schon früh eine Wette zu machen mit 50 Kilo im Nacken. Da war ich 29 Jahre gegen einen 79-Jährigen. Ja, und der hat mich an meine Grenze meiner Leistung eigentlich gebracht. Ich war gerade Weltmeister und der war ich dann bei dieser Wette dabei und wir mussten mit 50 Kilo im Nacken maximale Kniebeuge machen in 4 Minuten, wer die meisten Kniebeugenanzahl machen kann. Wie gesagt, der Mann war 50 Jahre älter wie ich und ich hatte glücklicherweise gewonnen, aber gerade so. Ich hatte 100 Kniebeuge machen können und der 79-Jährige 96. Und 96 Tiefkniebeuge mit 50 Kilo im Nacken. Oh. Und das hat mir eigentlich gezeigt, wie wichtig dieses Langhanteltraining ist, auch für ältere Menschen. Also ich rede von Kindern, von Menschen mit Handicap, aber letztendlich auch von Senioren, die im Alter auch noch ihre Getränkekiste heimbringen müssen. Ja, ich liebe Glasflaschen, keine Plastikflaschen. Plastikflaschen ist Weichmacher. Warum gibt's Plastik? Die Menschen sollen leicht tragen. Und ich bin völlig anderer Ansicht, wir passen uns immer an. Und mein Training in diesem Verein ist so gedacht, dass Menschen ihr Leben lang gesund sind, gesund leben können, ihre Wasserkisten mit Glas im Getränkenladen holen, keine altersgerechte Betten brauchen, ja, keine altersgerechte Autos. Wir passen uns immer an und sagen, es muss einfach sein. Wir müssen unsere Pflanzenkübel, ich habe gestern meine Pflanzenkübel von der Terrasse weggetragen, selber, die waren schwer, aber da mache ich einfach eine Hebeübung, eine Anhebeübung vom Boden. Und das ist auch mein Ziel mit älteren Menschen, dass sie das alles selber machen, ja, selber machen können. Gesunde Wasser trinken, nicht aus Plastikflaschen mit Weichmacher, sondern kauft euch das, ja, Glas, die schweren Kisten. Die Industrie hat sich nur wieder angepasst, wie die Betten oder die Autos. Und da gehe ich einen völlig anderen Weg. Und das lernen die Leute bei mir im Verein, gesund alt zu werden.
Ja, dazu gehört ja auch die richtige Ernährung. Du hast ja jetzt gerade das Stichwort Weichmacher Plastik genannt, aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch gerade im Kraftsport brauchst du sehr viel Energie, du brauchst auch einen gewissen Eiweiß oder eine gewisse Eiweißmenge. Gebt ihr da auch Wissen mit oder wie adressiert ihr das Thema?
Also für den Normalen machen wir da groß gar nichts. Gesund ernähren, ja, gesund, wirklich gesundes Essen sozusagen. Ich muss halt einfach gucken, dass ich wirklich auch vielleicht beim Gemüsebauer einkaufe. Das machen wir auch bei uns. Ich wohne jetzt ländlich. Bei dir in Berlin könnte ich mir vorstellen, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, zum Gemüsebauer zu fahren. Aber auch da gibt es vielleicht Türken, machen ja auch, haben auch tolles Gemüse. Bei uns gibt es in Moosbach so ein. Also wir achten auf eine ausgewogene Ernährung und im Gewichtheber essen auch relativ normal. Ja, also wirklich normal. Wir gucken natürlich auch, dass wir viele Proteine zu uns nehmen. Wir haben ein paar Zusatzprodukte, also Proteinpulver natürlich auch. Ich rede mir hier vom Spitzensport oder vom Leistungssport. Wir arbeiten mit Aminosäuren ein bisschen zusammen. Aber eigentlich würde ich sagen, essen wir ganz normal, wie jeder andere auch. Und gar nicht, auch nicht riesen Mengen, was immer denken. Oh, die Gewichtheber, die essen da Unmengen an Zeug. Das stimmt überhaupt nicht. Wir essen wie jeder andere Mensch auch und nehmen gar nicht so viel Zusatzprodukte. Ja, es gibt ein paar, die würden ein bisschen Kreatin vielleicht nehmen für die Muskelspannung so dazu. Aber eigentlich, wenn ich jetzt meine Top-Athleten auch nehme oder wie ich früher auch mich ernährt habe, ja, da haben wir gar nicht so drauf geachtet. Wie gesagt, es ist wirklich so, dass man ausgewogen ernährt und gesundes Gemüse mit, ja, mit gutem Fleisch natürlich auch, Qualitätsfleisch, ja, da achten wir drauf. Wir brauchen natürlich ein bisschen einfach Fleisch auch dazu, aber sonst essen wir ganz normal.
Ja, ich meine, eine ausreichende Proteinzufuhr ist grundsätzlich wichtig. Ich würde dennoch vorsichtig behaupten, dass das in kraftbetonten Sportarten vielleicht noch ein Ticken wichtiger ist. Wir haben eine sehr kontroverse Diskussion, beziehungsweise auch mittlerweile Wissen darüber. Fleisch ist ein schwieriges Thema, Fisch ist teilweise auch ein schwieriges Thema mit Überfischung, mit Schwermetallen in den Meeren. Was könnt ihr da guten Gewissens an Eiweißquellen heutzutage empfehlen?
Also wir tun natürlich, wenn ich jetzt auf den Spitzenbereich gucke, dann haben wir natürlich unsere Anbieter, wir müssen darauf achten, wo wir Zusatzprodukte zu uns nehmen an Eiweiß, wo wir auch wissen, dass es 100% sauber ist. Also da muss man darauf achten. Es gibt natürlich die Verunreinigung der Proteine.
Aber du redest jetzt von Eiweißpulver.
Pulver,
ne?
Ja, genau.
Ich rede jetzt eigentlich eher von, naja, eben, wo bekomme ich mein Fleisch her? Esse ich überhaupt noch Fisch?
Wir essen unser Fleisch ländlich. Also wir haben unseren Metzger, also das, was ich gesagt habe, unseren Bauern. Ja. Und wir beziehen da unsere Produkte eigentlich her. Ja. Wir gehen wirklich im ländlichen Bereich, wir gehen gar nicht so arg in den Supermarkt. Also das sage ich auch meinen Athleten immer. Ja. Geht zu diesem Gemüsebauer oder wir kaufen direktes Fleisch vom Landwirt auch, ja. Aber unser Metzger, der Dorfmetzger, der bekommt letztendlich auch sein Fleisch. Und wir sind sehr fleischlastig, das muss ich dazu sagen, ja. Wir brauchen auch ein paar Kohlenhydrate, ja. Also wir werden auch unsere Nudeln, unsere Pasta, unser Reis, Kartoffeln, das brauchen wir auch. Also das essen wir auch dazu. Bitte nicht falsch verstehen, dass wir nur auf Proteine gehen. Also wir brauchen auch ganz klar unsere Kohlenhydrate. Und wir achten halt wirklich drauf, dass wir durchwechseln, dass wir uns nicht zu arg spezialisieren. Und wie gesagt, wir kaufen regional ein. Wir brauchen aber auch unser Pulver ein bisschen dazu. Ich rede mal von den Top-Athleten. Ja. Also wie gesagt, da machen wir auch unsere Shakes. Ja. Und da gucken wir auch, deswegen wollte ich das auch nochmal sagen, weil es wichtig ist. Weil das Internet ist groß und es wird bestellt, was nur geht. Ja. Und da muss ich einfach sagen, gibt es Produkte, die sind verunreinigt. Da gibt es eine Kölner Liste. Da werden Produkte getestet und auch unsere Athleten beziehen ihre Produkte, ihre Proteinprodukte oder Kohlenhydratprodukte, die sie zu sich noch dazu benötigen zum Essen, von dieser Kölner Liste und dann wird auch da bestellt, oder wir machen das für die Athleten, ja, dass wir drauf gucken sein, hier pass auf, auch mit den jungen Athleten, weil das ist ein ganz großes Thema, ja, und ich weiß, es gibt viele Zuhörer, die vielleicht auch darauf warten, was ich sage. Ich würde empfehlen, zu gucken, welche Produkte auch getestet worden sind, welche sauber sind, weil verunreinigte Produkte kann wirklich sehr gesundheitsschädlich sein. Wie gesagt, ja, auch heißt dann, bei uns gibt es viele Kontrollen. Bei uns hat es auch schon positive Fälle gegeben, durch, weil einfach im Internet bestellt worden ist. Dann kriegt man eine Sperre, Strafe. Also das ist eine ganz heikle Geschichte. Da kommt es auch nicht mehr raus. Und deswegen ist dieses Thema so unheimlich wichtig, dass man drauf achtet, bitte, ja, wo man es herbezieht. Ja. Ne? Und ich würde einfach, wenn man kann, regional vom Gemüsebauer oder vom Landwirt oder vom Dorfmetzger gucken, wo kommen die Eiweißprodukte, die Sachen her, und dann würde ich das dort kaufen.
Ja, sicherlich in eurem Sport das Thema Eiweiß nochmal eine besondere Bedeutung. Du bist ja ehemaliger Bundestrainer, wie ich das ja schon erwähnt habe. Jetzt hast du ja eigentlich, wenn man mal den klassischen Blick auf eine Karriereleiter werfen würde, bist du erst nach oben gegangen und gehst jetzt zumindest mal in dieser klassischen Perspektive einen Schritt nach unten, indem du Landestrainer geworden bist vom Bundestrainer. Das hast du aus freien Stücken gemacht. Wie kam es dazu?
Gut, man ist ja nicht Athlet, also ich war schon sehr früh auch, ich war 92 schon bei Olympia dabei, da war ich gerade 18 und habe schon, eigentlich kann man sagen, ab 12, 13 war ich schon dann Richtung Nationalmannschaft unterwegs. Und wenn man das von 13, sagen wir, bis Mitte 40 macht, und zum Teil waren es 200 Reisetage im Jahr, und ich habe noch Familie dazu, auch Kinder, und habe natürlich auch gemerkt, dass der Nachwuchs einfach ein ganz, ganz großes Problem ist. Ja. Dass einfach zu wenig Nachwuchs da ist. Und wenn man oben an der Spitze ist und man merkt, dass nichts mehr nachkommt oder schwieriger ist, Nachwuchs zu finden, dann macht man sich Gedanken irgendwann. Dann muss man sagen, nee, mach mal einen Stopp, jetzt musst du irgendwo mal wieder helfen. Weil durch Athlet, durch auch die ganze Erfahrung bis Bundestrainer, das Wissen, was man sich da erlangt und was man hat, das muss man weitergeben. Das muss man weitergeben. Und wenn man dann Bundestrainer ist oben, dann ist man mehr so ein bisschen auch manchmal Manager, würde ich sagen, schon Trainer, aber man muss viel andere Sachen auch noch koordinieren. Ja, wenn wir dann auch mal sagen, wir fliegen irgendwo hin, ich muss den Jetlag mitberechnen, ich muss gucken, wann fliegen wir los. Also ist manchmal auch eine ganz große Bürokratie dabei. Ja, ja, manchmal schon Trainingsraum, aber zwischendrin immer viel Büro. Und mir hat so ein bisschen auch der Bezug dann zum Nachwuchs gefehlt. Und ich habe halt ganz schnell gemerkt, dass ich unten gebraucht werde. Der Landesverband hat angefragt, weil ich war früher beim Landesverband, hat darum gebeten, ob ich nicht wieder zurückkommen würde. Sie würden mich wieder brauchen, die Vereine. Und dann habe ich mir das mit meiner Frau besprochen. Die Kinder waren im Alter, wo sie auch noch zu Hause waren. Also meine Kinder sind jetzt noch da, aber es merkt man langsam, die gehen studieren. Und die Zeit war mir einfach dann auch sehr wichtig, dass ich dann abends immer zu Hause bin. Wenn ich gesagt habe, bis 200 Reisetage im Jahr, dann ist das wirklich brutal viel, wo ich dann auch, ich glaube, es waren über 25 Wochenenden, die ich nicht zu Hause war. Und dann merkt man plötzlich, nee, das will man auch nicht ganz haben. Und ich habe gemerkt, der Verband braucht mich. Das mit dem Verein, das ist keine Arbeit für mich. Ja. Das macht mir einen Riesenspaß. Ich bin wirklich jeden Tag von 8 bis 22 Uhr im Trainingsraum oder im Kraftwerk. Aber das ist für mich keine Arbeit. Ich sage es ganz ehrlich, keine Arbeit. Ich mache das unheimlich gern. Ich mache das auch 7 Tage die Woche. Gewichtheben macht mir einen Riesenspaß. Es ist meine Sportart. Und mit allem, was da drumherum ist, ich habe meinen absoluten Traum gefunden damit. Und deswegen mach ich das auch gerne. Ja? Und ich werde auch nicht mit 60 oder 65 aufhören. Irgendwann kommt mal so ein Tag, wo man sagt, ey, du musst jetzt in die Rente gehen. Den mache ich genauso weiter, bin ich mir sicher. Ja? Ich werde halt vielleicht nicht mehr zu großen Wettkämpfen fahren und werde mehr hier bleiben. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber meinen Ablauf, das werde ich machen, bis ich nicht mehr kann.
Ja, toll. Schöne, totale Passion und dementsprechend auch ein beruflicher Werdegang, der ja ganz dieser Passion gewidmet ist und nicht dem höher, schneller, weiter im Sinne der klassischen Karriere. Jetzt hast du schon so ein bisschen über das Thema Eiweiß gesprochen. Jetzt drängt sich natürlich auch noch die Frage auf, als jemand, der absolut passioniert mit wahnsinnig viel Erfahrung im Kraftsport tätig ist, mit welchem Equipment du arbeitest oder am liebsten arbeitest. Vielleicht hast du da auch mehrere Hersteller, aber was ist so das, was dich eigentlich im Laufe der Jahre eigentlich immer wieder überzeugt hat?
Also ich achte natürlich immer auf Qualität, das ist, glaube ich, das Wichtigste, auch Langlebigkeit. Ich bin auch ein Freund natürlich von Materialien, die die nicht kaputt gehen. Ganz, ja. Und da muss man halt ein bisschen mehr bezahlen am Anfang. Also ich bin der große Fan von, das weiß auch jeder, von Eleiko. Weil ich bin mit Eleiko groß geworden und es sind einfach diese Handelsstangen, die unverwüstlich sind, die nicht kaputt gehen. Ja. Natürlich gibt es günstigere. Ich rede mal so von einem Fitness-Freizeitbereich. Ja, da muss ich jetzt überlegen, ob man das Geld investieren möchte. Aber wenn ich mir einmal so eine Stange angeschafft habe, dann ist die, hebt das Leben lang, genauso wie die Handelsscheiben. Ich glaube, bei den Scheiben geben sie schon lebenslange Garantie. Und ich habe den Spruch halt, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, das ist auch so, auch in der Fitnessbranche so mit den Geräten. Und da achte ich schon mal bei den Handeln, das ist bei uns ja das meiste, was wir machen, das Langhandeltraining, da würde ich auch nie auf was anderes gehen. Also da bin ich mit groß geworden und so wie es im Fitnessbereich, die Firma Schnell ist, ja, wo ich sehr gut mit zusammenarbeite. Ja. Das sind einfach Firmen, die einfach Bestand haben und die funktionieren. Und dann, was sonst so Equipment angeht, sagen wir, wir arbeiten, wenn ich jetzt mal Equipment am Body sehe, also Kniebandage, Handgelenksbandage, Gürtel oder so Sachen, da arbeiten wir mit relativ wenig, also mit wirklich wenig, weil ich will gar nicht so viel mit so Zusatzsachen arbeiten, sondern der Athlet soll stark werden, seine Kraft bekommen mit seinem Körper. Eine Kniebandage würde ich immer sagen, dünn, also nicht zu dick, ja, auch nicht wickeln, sondern dass man wirklich die Muskeln arbeiten lässt. Also im Kraftfreikampf gibt es dieses Equipment-Wettkampfvorbereitung, wo das Equipment eine ganz große Rolle spielt, wo die Leistung so im Hintergrund gibt, aber habe ich dieses Bankdrücker-Hemd, habe ich diese starken Kniebandage, um da wieder aus der Kniebeuge zu kommen. Also da bin ich kein Freund davon. Ich will das Natur, ja, so wie ich in den Trainingsraum gehe. Wie was ich vorhin gesagt habe, ich habe ein paar Schuhe. Im Gewichtheben brauche ich noch ein paar Zughilfen für die Züge, weil die Handkraft nicht ausreicht für schwere Lasten. Gürtel bräuchte ich eigentlich nicht. Es ist mehr eine Kopfgeschichte, würde ich sagen. Ja, weil der Rücken ist so stark eines Gewichthebers, der ist nicht auseinanderzubrechen. Also wer Gewichtheben macht, der kriegt ein paar Eisenbahnschienen hin als Rückenstrecker ran. Der wird nie in seinem Leben Rückenprobleme bekommen, wenn er das richtig lernt mit einer sauberen Technik bei uns. Ja. Der kriegt keine Rückenschmerzen. Wie gesagt, Gewichtheber haben auch keine Rückenschmerzen, wenn sie es richtig machen. Und von dem her braucht man eigentlich kein besonderes Equipment wie das, was ich gesagt habe.
Super Einschätzung. Ich glaube, das ist für viele sicherlich hilfreich. Noch nur ein Zusatz von mir, Eleiko, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir zusammenarbeiten. Und da wollte ich nur hinzufügen, du hast ja gesagt, im absoluten Leistungsbereich beste Qualität, aber auch sehr teuer. Da muss man einfach nochmal ergänzen, dass Eleiko eben auch für andere Bereiche andere Langhanteln haben, die dementsprechend auch im Preis sich dann nochmal unterscheiden.
Das meint man natürlich auch. Es gibt natürlich auch für Crossfit-Stangen, ja, es gibt natürlich diese XF-Stangen, ja, die wir auch haben. Die sind natürlich deutlich günstiger. Ne? Ich rede manchmal jetzt, ich habe jetzt gesprochen von ein bisschen Nationalmannschaftssicht auch von Top-Athleten. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, so eine Stange, die kann man vererben. Ja? Also das ist eine Stange, die nimmt man nicht nur in seiner eigenen Zeit. Wenn man so eine Stange hat, die kann man vererben und da kann man in 100 Jahren noch mit trainieren. Ja? Deswegen wollte ich dir sagen, dass man auch einmal investieren muss und dann hat man eigentlich lebenslang das Beste.
Ja. Zu guter Letzt, Sportstech-Aspekt. Welche technischen Hilfsmittel finden in deiner Arbeit Anwendung?
Also erstmal, gut, wir haben natürlich auch Möglichkeiten, aber das Auge ist schon mal ganz gut eigentlich zu haben, dass man ein gutes Auge hat. Das gehört auch dazu, dass man einfach manchmal Sachen sieht schon früh. Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch, ich würde sagen, eigentlich mit das beste Messsystem, was es gibt in Deutschland, im Kraftwerk bei uns auch und nutzt auch die Nationalmannschaft. Das haben wir 4 Messplätze bei uns. Das ist entwickelt worden vom Institut für angewandte Trainingswissenschaften, das IAT in Leipzig. Da können wir natürlich alles zerlegen. Ja, das heißt, wir können gucken, wie ist Links-Rechts-Vergleich, was für Kräfte wirken auf die Stange. Ja, wie habe ich zum Beispiel, welche Geschwindigkeiten, in welchen Positionen erreiche ich?
Wie messt ihr das?
Also wir haben eine Kamera, ja, wir haben Kameras über eine Kamera und über einen Computer. Wir haben ein Programm installiert, das nennt sich IAT Weightlifting oder den Weightlifting Analyzer heißt dieses Programm. Wir nehmen einfach, wir zentrieren die Handelscheibe. Die wird dann in so einem Button angeklickt, mit so einem Kreis. Da wird das Ganze zentriert und dann wird es gestartet, das Programm. Und wenn der Athlet den Versuch weghebt und dann letztendlich bis zur Endposition, gibt es eine Komplettaufnahme. Das ist eine ganz normale Videoaufnahme mit einer Videokamera. Also ich brauche letztendlich nur eine Videokamera und meinen Laptop. Und dann berechnet dieses Programm, das ich auf dem Laptop habe, sozusagen meine ganzen Werte, die ich benötige. Also wie gesagt, ich habe Geschwindigkeitskurven, ich habe Kräfte, die Kraftkurven, ich kann Bremskräfte messen, die Handelabläufe kann ich sehen. Ich sehe genau, wie viel Zentimeter geht er vor die Senkrechte, wie viel Zentimeter geht er hinter die Senkrechte. Ich kann genauso gehen, wo hat er einen Geschwindigkeitsabfall, ja, wo hat er einen Verlust, wo hat er Schwächen, wo musste er stärker sein? Was ganz, ganz wichtig ist und was wenige Messsysteme haben und auch die es auch fast nicht anbieten im Internet und auch wo es immer auch runterlangt, sind die Bremskräfte, weil damit habe ich Schutz und damit kriege ich Gesundheit rein. Und das ist für mich wieder wichtig, wie bremse ich so eine Last ab, schwere Last, damit ich auch nicht im Gelenkanschlag in das Knie reinfalle, weil sonst habe ich das Knie letztendlich vielleicht beschädigt. Und deswegen mit diesem System, was wir haben, arbeiten wir nicht zu viel, also nicht jede Woche, gezielt, weil gezielt, weil so eine Dauerbeschießung und so eine Daueraufnahme macht den Athleten müde. Weil manchmal kommt ein Athlet rein, fühlt sich gut, trainiert auch gut, aber die Werte sind nicht ganz so optimal. Und dann merkst du plötzlich, dann fährt er vom Kopf runter. Und das darf nicht sein. Ja, also man muss auch mit so einem System umgehen können. Das Messsystem umgehen, auch die Ansprache finden. Aber man kann viel erkennen. Wir haben 4 Messplätze insgesamt bei uns. Jeder hat seinen Monitor dann. Wir können das aufnehmen. Der kriegt es rangezoomt. Er kann es direkt erkennen. Und wir suchen uns spezielle Einheiten aus, wo wir das tun. Ja? Und letztendlich mit dem System, kann ich dir sagen, haben wir sicherlich auch viel Verletzungen erkennen können. Also keine Verletzung kommt, also vorbeugen, weil wir gesehen, oh, da hat er eine Schwäche, da müssen wir zusätzlich Training anbieten, da muss er an die Maschinen nochmal ran vielleicht oder der untere Rücken ist ein bisschen schwach. Und deswegen arbeiten wir auch natürlich mit so einer wahnsinnigen Technik. Ich habe da meine im Institut Top-Menschen sitzen, die das auch entwickelt haben, die das für uns immer weiterbringen. Und das macht natürlich einen Riesenspaß, wenn man natürlich so ein Equipment hat, wo man dann auch einsetzen kann, was wir auch für die Ausbildung einsetzen. Alle, die zu uns zur Ausbildung kommen, Technik lernen, bei uns Gewichtheberlizenzen machen, die dürfen das durchlaufen und dann kriegen die es mal gezeigt bei uns.
Super. Zwei Fragen dazu zum Abschluss. Erste Frage, in welcher Frequenz, sagtest du, wird das pro Athlet durchgeführt? Das Messen mit dem Weightlifting Analyzer?
Also ich würde sagen, ganz am Anfang, wenn wir anfangen, wenn wir mal so eine 18-Wochen-Vorbereitung nehmen, würde ich sagen, die ersten 4 Wochen nicht. Ja, dann würde ich sagen, von 14 bis zur Vorwoche vielleicht. Und dann aber alle 14 Tage. Also ich würde es nicht jede Woche einsetzen. So, ich würde es in 12 Wochen, 14 Wochen, so alle 14 Tage einsetzen. So ist bei uns der Plan auch. Wir machen dann immer Freitag, das ist bei uns das klassische Reisenstoßen. Also da setzen wir es hauptsächlich ein, dass wir dann auch sagen, Technik ist Freitag. Da werden wir Reisenstoßen aufnehmen, werten das dann auch nach dem Training ein bisschen aus. Also oder direkt. Kommt drauf an, wie viele Athleten gerade im Trainingsraum sind. Und wenn ich dann merke, okay, der hat eine Stoßschwäche oder der Ausstoß ist das Problem, dann machen wir meistens dienstags das Ausfallstoßen von den Böcken, dann baue ich es nochmal auf an dem Dienstag und dann arbeiten wir da gezielt nochmal dem Ausfallschritt. Ja, wir können das auch zerlegen und oder wenn er ein Zugproblem hat, ist es dann meistens der Montagnachmittag, ja, wo wir dann nochmal arbeiten mit. Also ich würde schon sagen, dass wir es alle 14 Tage ungefähr einsetzen. Und wenn ich merke, der Athlet hat eine fantastische Verfassung und die Technik passt in der Vorbereitung, dann lasse ich es manchmal weg. Ja, dann ist es auch mal weg, dann brauchen wir ihn nicht irritieren. Und wie gesagt, und das muss man einfach merken als Trainer, wann man das Gerät einsetzt oder nicht.
Ne? Ja, ja. Aber es ist eine deutlich höhere Frequenz als in der klassischen Leistungsdiagnostik. Ja. Und genau, letzte Frage, zweite Frage. Das IAT hat das auf deine Bedürfnisse hin entwickelt. Das heißt, du warst maßgeblicher Inputgeber dafür oder wie ist das zustande gekommen?
Also das kam schon eigentlich vor meiner Zeit, ist es gewesen. Ja, ja. Ich würde es mal sagen, wir haben das immer mitentwickelt. Ich war ja dann auch mit der Nationalmannschaft, mit den Wissenschaftlern vom IAT immer dabei. Also ein IAT-Wissenschaftler ist eigentlich immer mit der Nationalmannschaft mit dabei auf Lehrgang, was auch das Trainingsplanungsprogramm angeht, aber auch der Analyzer. Und da gibt es natürlich auch mal Hinweise oder Verbesserungsvorschläge, ja, wo man dann sagen, Mensch, hier müsste mal vielleicht der Abschnitt ein bisschen länger sein oder hier möchte ich die Endphase noch ein bisschen besser sehen. Das hat sich immer wieder verbessert, das System. Ja, das ist wirklich, jetzt würde ich sagen, im Zustand, wo es echt ausgereift ist. Es ist aber leider nicht käuflich, ja, das muss man sagen, es ist nicht käuflich. Ich weiß, dass viele Menschen Interesse an diesem System hätten, aber das gibt es halt nicht, weil es einfach mit Steuergeldern auch entwickelt worden ist und das kann man nicht einfach verkaufen. Und wie gesagt, man hat natürlich auch Angst, dass die anderen Nationen dann auch dann Zugriff drauf haben um so ein System und Vorteile haben. Also wir nutzen es natürlich auch fürs deutsche Gewichtheben, wir kämpfen international und wenn wir so ein Institut haben in Leipzig, so wie das FES, ja, für die Technik, wie die Bobs in Berlin eigentlich sitzt bei euch, gibt es das in Leipzig für uns und das wollen wir auch dann nicht rausgeben, weil wir haben oft auch Nachteile den anderen Nationen gegenüber, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Da ist man einfach froh, wenn man dann irgendwo vielleicht einen technischen Vorteil hat. Und hier würde ich sagen, hier hat Deutschland einen klaren technischen Vorteil mit dem Weightlifting Analyzer.
Ja, und es gibt ja auch aus dem deutschen Raum ein paar ganz gute technische Tools fürs Gewichtheben, die auch sehr verbreitet und sehr, sehr gut sind.
Genau.
Lieber Oliver, wir sind am Ende. Das war, glaube ich, eine sehr schnelle Folge. Ich habe den Eindruck, dass wir sehr schnell und sehr viel gesprochen haben, beziehungsweise natürlich in erster Linie du, wie das auch so sein soll. Aber ja, du hast da, glaube ich, sehr, sehr viel gutes, nicht nur Wissen verteilt, sondern, glaube ich, auch sehr, sehr viel gute, vielleicht auch Anstöße, nicht nur für Menschen, die Kinder haben, sondern generell auch deinen Blick aufs Gewichtheben, aufs Krafttraining vermittelt, der sehr, sehr wichtig ist. Also insofern, ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das tolle Gespräch und alles Gute für dich.
Gerne, vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn ihr neben dem Podcast und unseren sozialen Medien mehr aus der Welt der Sporttechnologien erfahren wollt, dann abonniert doch unseren Newsletter. Das könnt ihr ganz einfach tun, indem ihr auf unsere Webseite geht, www.febayer.com und euch dort für den Newsletter eintragt. Ansonsten schickt mir auch gerne einfach eine Nachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail. Wir freuen uns auf euch. Viele Grüße und bis ganz bald.